Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Während hier das Ausfüllen weitergeht, wollen wir trotzdem schon mal anfangen. Und ich möchte anfangen mit einem Hinweis auf dieses CHE-Ranking, was im Moment stattfindet. Wer von Ihnen hat einen Fragebogen bekommen von denen? Viele. Und bis wann müssen Sie den abgeben? Ende Dezember. Okay, also ich weiß nicht, ob Sie dieses CHE-Ranking kennen. Das ist das jedenfalls, was letztlich hier in diesem Zeit-Studienführer auch verwendet wird. Also CHE und Zeit arbeiten da zusammen. Über Rankings wird viel geredet, man kann sie kritisieren, aber man muss zur Kenntnis nehmen, dass es sie gibt. Mehr oder minder gut, das CHE ist noch eines der besseren der Rankings, die durchgeführt werden. Es beruht nämlich nicht nur auf Meinungen, sondern es beruht auch auf Fakten. Und die machen also umfangreiche Analysen. Und ein Bestandteil dieses Rankings ist eben die Abfrage der Studierenden. Und wir haben also letztes Mal im letzten Jahr relativ wenig Rücksendungen gehabt. Irgendwie 60 oder sowas von 1.700 Informatikstudenten, das ist nicht so übermäßig repräsentativ. Und deswegen würde ich Sie herzlich bitten, also alle diejenigen, die den Fragebogen bekommen haben, es werden nicht alle einen kriegen, den auszufüllen und zurückzuschicken. Und ich habe natürlich nichts dagegen, wenn Sie unsere Universität freundlich beurteilen, aber wenn Sie mit irgendetwas unzufrieden sind, können Sie das natürlich auch reinschreiben. Das wirkt sich dann halt entsprechend auf unsere Ranking-Ergebnisse aus. Also auf jeden Fall große Teilnahme, damit wir auch sehen, dass dieses Urteil, was dann zum Schluss rauskommt, auch auf einer Mehrheit der Befragten beruht. Sind noch Fragen dazu? Okay. Dann machen wir in unserem Stoff weiter. Jörg hat mir gesagt, er ist letztes Mal bis einschließlich 3.4 gekommen, das heißt, das Kapitel, stimmt das?
Ja, wir haben noch zwei Stifte übrig, wer die wieder haben möchte.
Hier liegen noch zwei Stifte, eine ist sogar ein relativ guter Kugelschreiber, können Sie sich abholen. Parker. So, dass wir das Kapitel Nebenläufigkeit und Prozesse heute schnell abschließen können. Nach diesem Problemkreis Prozessumschaltung ging es noch um Parallelität in Programmiersprachen, welche Möglichkeiten angeboten werden, Nebenläufigkeit in Programmiersprachen direkt auszudrücken, also direkt parallel zu programmieren. Und das wird eben zunehmend wichtig, weil wir heute in Standard-PCs, auch Standard-Notebooks, bereits mindestens zwei Cores pro Prozessor zur Verfügung haben, sodass man also davon ausgehen kann, dass in den nächsten Jahren die Anzahl der Cores pro Standard-PC steigt. Insofern also Parallelverarbeitung auch den Mainstream erreicht hat und zukünftige Anwendungsprogrammierer eigentlich in der Lage sein müssten, dann auch parallele Programme zu schreiben, und deswegen sind auch diese Ausdrucksmöglichkeiten für Parallelität in Programmen relativ wichtig. Jörg hat hier noch hingeschrieben, das gehört jetzt zu diesen Zetteln, die Sie ausgefüllt haben, in unserem Betriebssystempraktikumsraum ist die Tür mit so einem Code-Schloss versehen und der Türcode heißt Portux, P-O-R-T-U-X. Müssen Sie einfach eintippen, um reinzukommen. Noch ein zweiter Hinweis, da es mir gerade einfällt. In 14 Tagen werden wir, in 14 Tagen am Mittwoch nachmittags, wahrscheinlich 14 Uhr, Raum steht noch nicht fest, werden wir eine Informationsveranstaltung zum Auslandsstudium durchführen, speziell für die Fakultät 4, also welche Möglichkeiten es für Sie gibt, ein oder zwei Semester im Ausland zu verbringen oder sogar ein sogenanntes Double Degree Programm zu beginnen, wo man eben den Abschluss nicht nur der TU Berlin, sondern auch einer ausländischen Universität erhalten kann. Und da muss man sich frühzeitig drum kümmern. Wenn man im 5., 6. Semester gehen möchte, ist das 3. Semester gerade eine richtige Zeit, um sich zu überlegen, ob und wenn ja, wohin und die entsprechenden Vorbereitungen dazu zu treffen. Also halten Sie sich den Termin frei, heute in 14 Tagen nachmittags um 14 Uhr. In der nächsten Woche kann ich Ihnen dann auch den Raum sagen. So, dann machen wir hier einfach weiter und ich springe mal in dieses Kapitelchen rein. Prozesse sind Ausführungen von sequentiellen Programmen. Und damit kann gemeint sein, eben ein komplettes Anwendungsprogramm, ein sequentielles Anwendungsprogramm. Damit kann auch gemeint sein, ein Prozess als ein Teil eines Anwendungsprogramms, nämlich dann, wenn es sich um ein paralleles oder verteiltes Anwendungsprogramm handelt. Unter Umständen bezeichnet man auch einen Prozess als eine begrenzte Folge von Anweisungen oder gar kurze Operationsfolgen, die parallel zueinander ausgeführt werden. Das ist beispielsweise für Compiler interessant, wenn er automatisch parallelisiert und so Sequenzen in einem ausführbaren Programm erkennt, die unabhängig voneinander sind und deswegen parallel ausgeführt werden können. Und wenn er das erkennt, dann kann er also die verschiedenen Pipelines in so einem Prozessor parallel zueinander beschicken und auf diese Art und Weise den Programmablauf beschleunigen. Je nachdem, wie groß also diese Prozesse sind, spricht man auch von einer gröberen oder feineren Granularität, sodass also ein komplettes Programm als Prozess aufgefasst ein Prozess grober Granularität wäre und so eine kurze Operationsfolge wäre dann eben eine feine Parallelität, eine feine Granularität. Je nachdem, auf welcher Ebene wir jetzt über Prozesse reden, als Betriebssystemprozesse oder eher so als kurze Operationsfolgen, gibt es auch Beziehungen zwischen den Prozessen. Zum Beispiel eine sogenannte Eltern-Kind-Beziehung, weil es in Betriebssystemen, in Unix zum Beispiel, die Möglichkeit gibt, einen Prozess zu erzeugen aus einem anderen Prozess heraus mit dem sogenannten Fork-Befehl. Und dann steht dann der erzeugende Prozess in so einer Eltern-Kind-Beziehung zum erzeugten Prozess. Oder ein Prozess muss abgeschlossen sein, damit ein anderer Prozess beginnen kann, weil der vorangehende Prozess eben irgendwelche Daten erzeugt, die dem nachfolgenden Prozess als Eingabe dienen. Dann ist es eine Vorgänger-Nachfolger-Beziehung. Oder in parallelen Programmen oder verteilten Programmen werden Prozesse miteinander kommunizieren, dann ist diese Beziehung eben eine Kommunikationsbeziehung. Oder ein Prozess wartet darauf, bis ein anderer Prozess irgendeine Stelle erreicht hat, beispielsweise, wir werden im nächsten Kapitel noch viel darüber reden, das heißt, die müssen sich an irgendeiner Stelle synchronisieren, einer wartet auf den anderen, dann ist es eine Wartebeziehung. Oder es gibt Prozesse, die dringlicher sind und andere, die weniger dringlich sind. Dann gibt es eine Ordnungsrelation entsprechend dieser Dringlichkeit. sodass auch diese Ordnungsrelation auf der Menge der Prozesse als eine Beziehung zwischen den Prozessen aufgefasst werden kann. Und von dieser Sorte kann es noch beliebig viele mehr geben. Wenn man so eine Beziehung hat, dann kann man die auch formal ausdrücken, typischerweise durch einen Graphen, sodass dann unsere Prozesse Knoten eines Graphen sind. Und je nachdem, was diese Beziehung ausdrückt, Vorgänger, Nachfolger, Eltern, Kind, Kommunikationsbeziehung, können wir dann Kanten zwischen diesen Knoten malen, unter Umständen auch Pfeile, wenn es asymmetrische Beziehungen sind. Und dann entsteht ein relativ, ja, unter Umständen komplexer Prozessgraph. Meistens sind diese Graphen gerichtet, insbesondere wenn es solche Reihenfolgebeziehungen sind, dann nennt man sie DAGs. Ein DAG ist ein Directed Acyclic Graph. Und unter Umständen sind die auch nicht zusammenhängend, diese Graphen. Dann besteht der Graph aus unterschiedlichen Teilen. Bei azyklischen Graphen sind es dann häufig Bäume, sodass dann die ganze Prozessmenge einen Wald darstellt. Wenn man das noch quantifizieren will, dann kann man diese Prozessgraphen auch mit Knoten- oder Kantengewichten versehen. Zum Beispiel würde der Knoten, wenn der Prozess einen Knoten darstellt, könnte man die Ausführungszeit dieses Prozesses, also wie viele Sekunden er auf einem Prozessor benötigt, als Knotengewicht haben. Und wenn die Kantenbeziehung zwischen den Prozessen jetzt eine Kommunikationsbeziehung ist, dann könnte man da dran schreiben, wie viel Daten, wie viel Kilobyte, Megabyte über diese Kante ausgetauscht werden. Wir kommen an verschiedenen Stellen noch auf solche Graphen zu sprechen. Zwei will ich hier nochmal kurz speziell erwähnen. Das ist der eine ist der Prozesskommunikationsgraph oder Task Interaction Graph. Und dieses Bildchen hier bedeutet, dass wir hier insgesamt 7 Prozesse haben, T0 bis T6, die auf diese Art und Weise miteinander kommunizieren. Und in diesem Fall sollen die Pfeile einen Kommunikationsfluss definieren, sodass also alle 7 Prozesse gleichzeitig aktiv sind, gleichzeitig laufen und T0 die Prozesse T1 bis T5 mit Daten versorgt und deren Ergebnisse werden wiederum an T6 weitergeleitet, sodass man sich vorstellen kann, dass man hier so eine dreistufige Pipeline hat, bestehend aus einer ersten Pipeline-Phase T0, einer parallelisierten Pipeline-Phase 2 und einer dritten Phase T6, wo die Ergebnisse wieder zusammengeführt sind. Aber die sind alle gleichzeitig aktiv, sodass hier Daten praktisch durchgepumpt werden durch diese Prozesse. Eine andere Darstellung, im Prinzip der gleiche Graph, aber eine andere Interpretation, wenn diese Pfeile nämlich eine Vorgängerrelation ausdrücken, in dem Sinne, dass T0 abgeschlossen sein muss, bevor T1 bis T5 anfangen können und umgekehrt T1 bis T5 fertig sein müssen, bevor T6 anfangen kann. Dann haben wir hier eine Vorgängerrelation und dann läuft praktisch in dieser Richtung die Zeitachse. Dann ist erst T0 aktiv, dann sind T1 bis T5 aktiv und zum Schluss ist T6 aktiv. Also der gleiche Graph kann je nachdem, welche Semantik wir den Pfeilen beimessen, unterschiedliche Interpretationen haben. Keine Fragen? Gut. Dann kommen wir zum nächsten Kapitel, Koordination nebenläufiger Prozesse. Ich hatte ja schon gesagt, es gibt Situationen, wo die aufeinander warten müssen und Ähnliches. Und damit wollen wir uns heute beschäftigen. Also, Prozesse sind Programme, die ausgeführt werden. Und wenn das Programme sind, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben, dann müssen die sich auch nicht in irgendeiner Weise koordinieren. Wenn es aber Programme sind, die beispielsweise im Wettbewerb um Betriebsmittel stehen, also angenommen zwei Programme, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, aber die beide, sagen wir mal, zum gleichen Zeitpunkt den Drucker benutzen wollen oder von der Platte lesen wollen, dann kann es schon sein, dass sie sich abstimmen müssen, wer jetzt zuerst darf und wer als zweites darf. Also diese Form von Koordination ist erforderlich. Das wäre der Fall von Konkurrenz. Programme, die auf demselben Rechner ablaufen, konkurrieren, stehen im Wettbewerb um Betriebsmittel und müssen sich deswegen miteinander koordinieren oder synchronisieren. Oder Prozesse arbeiten an einem gemeinsamen Problem, sind also Bestandteil eines verteilten oder parallelen Programms und wollen deswegen miteinander Daten austauschen und kooperieren deswegen untereinander. Für solche Koordinationen im weitesten Sinne setzen wir entsprechende Koordinationsobjekte ein, die ganz allgemein im Sinne der Objektorientiertheit aus Daten bestehen und gewissen Operationen oder Methoden, die wir hier an der Schnittstelle anbieten. Prozesse sind in der Regel an mehreren Koordinationsvorgängen zu einem Zeitpunkt beteiligt und können auch unter Umständen nicht nur mit einem anderen Prozess, sondern mit mehreren anderen Prozessen in solchen Beziehungen stehen, sodass es also 1:1 Beziehungen oder allgemeiner M-zu-N Beziehungen gibt. Und genauso kann so ein Prozess eben ein Koordinationsobjekt gerade benutzen oder mehrere. Wir wollen mit der einfachsten Form der Koordination anfangen und das ist die Signalisierung. Es bedeutet, dass ein Prozess einem anderen Prozess ein Signal schickt und aufgrund dieses empfangenen Signals kann der andere Prozess dann weitermachen und ohne das Signal zu bekommen, würde dieser Prozess blockiert werden oder würde irgendwie anhalten. Also Signalisierung ist dazu da, eine Reihenfolgebeziehung zwischen Prozessen oder Teilen von Prozessen herzustellen. In diesem Beispiel haben wir zwei Prozesse, P1 und P2, und wir haben in diesen Prozessen zwei Programmabschnitte identifiziert, A in P1 und B in P2, und wir wollen erreichen, dass P2 mit seinem Teil B erst dann anfängt, wenn P1 mit seinem Teil A fertig ist. Und das erreichen wir, indem wir entsprechende Operationen vorsehen, und das ist in diesem Fall Signal und Wait, die auf einer gemeinsamen binären Variable arbeiten. Und wenn jetzt P2 dieses Wait erreicht hat, dann bleibt er in diesem Wait hängen, so lange, bis durch Signal von S diese Signalvariable S auf den entsprechenden Wert gesetzt wird, sodass P2 dann weiterlaufen kann. Beispiel, wir haben zwei Prozesse, die einen technischen Vorgang steuern. Der Prozess P1 beziehungsweise der Abschnitt in diesem Prozess P1 steuert das Einfüllen einer Flüssigkeit in einen Behälter, Wasser beispielsweise, in irgendeinen so einen Boiler und steuert praktisch das Ventil. So, der Prozess B ist für die Heizung zuständig und legt also Spannung an die Heizspirale und Die technische Rahmenbedingung wäre hier, dass die Heizspirale nur eingeschaltet werden darf, wenn auch Wasser drin ist, sonst verglüht die. Also müssen wir in unserem Programm sicherstellen, dass das Heizen erst dann beginnt, wenn das Einfüllen von Wasser bereits stattgefunden hat. Also A muss abgeschlossen sein, bevor B beginnt. Und das machen wir eben mit so einem Pärchen Signal und Wait. Und wir müssen das Wait so gestalten, dass wenn jetzt das Signal noch nicht vorliegt, dass dann der Prozess P2 in dieser Warteoperation wirklich so lang aufgehalten wird und diesen Bereich B nicht erreicht. Wenn allerdings das Signal schon da ist, bevor P2 diese Stelle erreicht, dann darf er natürlich glatt durchlaufen. Das ist genauso, wie wenn Sie mit dem Auto an eine grüne Ampel kommen, dann fahren Sie einfach weiter. Technisch macht man das einfach so, man hat eine binäre Variable S, die wird in Signal gesetzt, beispielsweise von 0 auf 1. Und in der Operation Wait wird nichts anderes gemacht, als abzufragen, ist diese Variable S gesetzt, also ist die 1? Wenn ja, dann setze sie zurück, man will das ja eventuell wiederverwenden. Wenn nein, dann warte hier. So, und das Warten ist jetzt hier wirklich so realisiert, dass in dieser Warteoperation er nichts anderes macht, als zu fragen, ist es gesetzt, ist es gesetzt, ist es gesetzt, ist es gesetzt, und das eventuell 1 Million Mal oder 1 Milliarde Mal, bis endlich dieser andere Prozess mal dieses S auf 1 setzt. Das nennt man auch aktives Warten, weil er ist ja aktiv, er läuft praktisch hier in dieser Minischleife millionenmal da rum, bis er irgendwann mal durch dieses Signal erlöst wird und hier weitermachen kann. Das ist trotzdem eine sinnvolle Lösung, zumindest für solche Fälle, wo wir vorhersagen können oder davon ausgehen können, dass dieses Warten nicht sehr lang dauert, also jetzt vielleicht wirklich nur 1000 Mal oder 100.000 Mal, aber nicht gerade 100 Millionen Mal. Und die Implementierung in C ist dann genauso simpel wie da oben in dem Ablaufdiagramm. Wir haben eine boolesche Variable S, wir können auch eine Integer-Variable S nehmen mit 0 und 1, hier haben wir eben eine boolesche Variable mit false und true genommen. Das wird mit false vorbesetzt, das heißt, das Signal ist nicht gesetzt am Anfang. Und Signal bedeutet jetzt dieses Setzen dieses Signals. Und bei wait haben wir hier unsere Schleife, while s gleich false, Sie können auch schreiben, while not s, und dann ist hier die leere Anweisung, ja, kommt direkt der Strichpunkt, leerer Block, sodass der hier einfach nur dieses S immer wieder abfragt. Und sobald nebenläufig dazu dieser Prozess S, dieser andere Prozess Signal aufruft, dann ist es plötzlich hier true und dann wird es zurückgesetzt und wir kommen aus dem Wait wieder raus. Ist klar, dass dieses aktive Warten, da läuft nur der Prozessor heiß, ohne dass irgendwie viel geschieht, das ist eine Verschwendung, die wir vermeiden müssen, wenn dieses Warten eventuell relativ lang dauert oder wir keine Vorhersagen machen können, wie lang das dauern wird, bis dieses Signal endlich auftritt. Und in solchen Fällen, wo wir die Wartezeit nicht abschätzen können nach oben, werden wir lieber eine andere Lösung wählen, die nicht aus aktivem Warten besteht, sondern wo das Warten so realisiert wird, dass der Prozess den Prozessor freigibt und sich in einen blockiert oder Schlafzustand begibt. Und das bedeutet dann, dass unser Wait jetzt nicht mehr diese Endlosschleife hat, sondern wir gucken, ist das Signal da? Wenn ja, ist alles in Ordnung, laufen wir weiter, setzen das Signal zurück. Wenn nein, dann steht hier Block. Über dieses Block werden wir noch reden, aber Block heißt, Prozessor wird freigegeben und der Prozess begibt sich in einen Wartezustand. Wenn jetzt das Signal gesetzt wird, dass die Signalisierung stattfindet, dann reicht es jetzt nicht mehr aus, einfach zu sagen, einfach in den Speicher zuzugreifen und dieses S auf True zu setzen, weil der Prozess, der hier blockiert ist, könnte ja sein, dass einer blockiert ist, der muss ja davon erfahren. Und der würde nicht davon erfahren, weil der schläft ja, wenn sich keiner drum kümmert und ihn aufweckt. Deswegen muss explizit in dieses Signal eingebettet werden, die Frage, gibt es einen Prozess, der jetzt auf dieses Signal wartet? Und wenn es einen solchen Prozess gibt, dann muss ich diesen Prozess deblockieren. Und deblockieren heißt, er kommt wieder in den Bereitzustand und kann dann als nächstes wieder dem Prozessor zugeordnet werden und genau an dieser Stelle weitermachen, wo er aus dem Block hier rauskommt. Okay, also Signalisierung in zwei Formen. Einmal mit aktivem Warten für kurze Zeiträume und einmal mit Blockieren für beliebig lange Zeiträume. In C sieht das dann so aus. Unser Signalobjekt besteht jetzt nicht nur aus dieser Signalvariablen S, sondern zusätzlich noch aus einem Pointer auf einen Prozess, der initial leer ist, mit Null initialisiert. Und Signal setzt dann eben dieses S auf True, prüft, ob da ein Prozess hier eingetragen ist und wenn ja, deblockiert er diesen Prozess und entsprechend macht Wait die Abfrage, ob dieses S true oder false ist. Wenn es false ist, dann blockiert sich der Prozess, was bedeutet, dass der Prozesskontrollblock hier oben eingetragen wird. Das heißt, WP zeigt dann als Pointer auf den entsprechenden Prozesskontrollblock des blockierten Prozesses, sodass er anschließend dann durch Signal dort wieder gefunden wird und deblockiert werden kann. Ist das verstanden? Ist auch nicht so schwer. So, jetzt kann man weiter spielen und beispielsweise sich überlegen, was ist denn, wenn wir erreichen wollen, dass jetzt zwei Prozesse aufeinander warten. Nicht nur der eine wartet auf den anderen, asymmetrische Beziehung, sondern eine symmetrische Beziehung. Dass wir sicherstellen wollen, wer auch immer zuerst kommt, wartet auf den anderen. Und dann laufen sie, wenn sie sich erreicht haben an dieser Stelle, gemeinsam weiter. Und das nennt man dann ein Rendezvous. Und implementiert kann das werden, indem man einfach mit so einem Pärchen von Signal und Wait arbeitet. Wir haben jetzt zwei Signalvariable, S1 und S2. Mit S1 wartet P2 auf P1 und mit S2 wartet P2 auf P1. Jeder, der also diese Stelle erreicht, diese Rendezvous-Stelle erreicht, sagt dem anderen, ich bin da und wartet gleichzeitig auf den anderen. Also wenn wir jetzt mal annehmen, P2 käme zuerst, dann würde hier bereits signalisieren und hier an diesem Wait aufgehalten werden, weil ja P1 noch nicht da ist. Sobald aber P1 kommt, würde er durch dieses Signal den hier deblockieren, der könnte weiterlaufen und da das Signal ja schon abgesetzt wurde, wird P1 hier auch nicht aufgehalten, sondern kann auch weiterlaufen und symmetrisch umgekehrt. Frage an Sie, was würde jetzt passieren, wenn man das Wait und das Signal auf beiden Seiten rumdreht? Also ist es egal, ob man erst das Signal und dann das Wait macht oder erst das Wait und dann das Signal? Deadlock habe ich gehört, ja? Ja, Deadlock. Deadlock, auf Deutsch Verklemmung, heißt, die würden sich an dieser Stelle aufhängen. Stellen Sie sich vor, da ist zuerst das Wait an beiden Seiten. Beide erreichen diese Stelle, erreichen das Wait. An beiden Stellen kann kein Signal gesetzt sein, weil das Signal kann ja nur vom Partner kommen, der das Signal aber in der nachfolgenden Anweisung erst absetzen kann, die er nie erreicht, weil er im Wait aufgehalten wird. Also das wäre der erste Fall, wo wir zwei Prozesse so falsch programmiert hätten, dass sie sich gegenseitig verklemmen und aus dieser Verklemmung auch nicht wieder rauskommen. Also ganz wichtig, erst das Signal, dann das Wait, sonst hängt's. Gut, das kann man dann, wenn man das häufiger braucht, so ein Rendezvous, kann man das auch zusammenfassen, dieses Signal Wait und eine Operation Sync programmieren, die jetzt auf einer Variablen S nur noch arbeitet, aber genau die Funktion hat, dass beide Prozesse sich an dieser Stelle wechselseitig signalisieren und an dieser Stelle treffen. Dieses Sync als zusammengefasstes Signal und Wait könnte man dann so implementieren. Wir hätten nur eine Variable S und diesen einen Platz für einen wartenden Prozess, weil wir brauchen ja, obwohl das zwei Partner sind, nur einen Platz für einen wartenden Prozess, weil warten muss ja nur derjenige von den beiden, der zuerst kommt. Der als zweiter kommt, muss ja nicht warten. Für den muss ich deswegen auch hier keinen Platz vorsehen. Ja, und dann wird geguckt, ist das Signal gesetzt? Das bedeutet, ist mein Partner schon angekommen? Wenn der Partner schon angekommen ist, wenn er nicht angekommen ist, also false, dann gehen wir hier in diese Anweisung rein, dann sagen wir jetzt, aber ich bin angekommen. Wir setzen also das S auf true und blockieren uns selbst. Also dieser Prozess blockiert sich an dieser Stelle. Falls das S aber schon auf true war, dann ist der Partnerprozess schon da und wir können diesen Prozess, der da wartet, den Partnerprozess deblockieren und dieses S zurücksetzen auf false, damit es, wenn es beispielsweise in einer Schleife benutzt wird, dann anschließend wiederverwendet werden kann. Immer schön aufräumen hinterher und den Initialzustand wiederherstellen. Das könnte man auch verallgemeinern, wenn Sie so einen Sync jetzt für N-Prozesse machen wollten. Das heißt, N-Prozesse erreichen irgendwo eine Stelle und jeder wartet auf den anderen und sie dürfen erst weiterlaufen, wenn alle N-Prozesse diese Stelle erreicht haben. Wie müsste man das hier dann modifizieren? Auf N abfragen, hier? Zusätzlich oder? Und? Ja, und was frage ich da genau ab? Ja, irgendwas müssen wir mit N abfragen. Aber es geht einfach so, dass wir dieses S ersetzen durch eine Integer. und praktisch zählen, wie viel von diesen Endprozessen schon da sind. Also wir müssen schon wissen, wie viel es insgesamt sind, sonst klappt das nicht. Wir würden also hier jedes Mal, wenn wir so einen Sync aufrufen, würden wir diese Zählervariable inkrementieren und an dieser Stelle würden wir abfragen, hat dieser Zähler bereits den Wert n erreicht? Dann wissen wir, es sind alle da und dann können wir weiterlaufen. Und solange noch einer fehlt, mindestens einer fehlt, das wäre dann dieser Zweig, dann müsste sich der jeweilige Prozess blockieren. Und hier müssten wir sicherstellen, dass nicht nur einer, sondern alle blockierten Prozesse deblockiert werden. Also aus der einen Deblock-Anweisung würde eine kleine Schleife von Deblock-Anweisungen werden. Das nächste Thema im Zusammenhang mit der Koordination von Prozessen ist besonders wichtig. Das sind die sogenannten kritischen Abschnitte. Und dazu wollen wir uns mal überlegen, was passiert im Einzelnen, wenn beispielsweise ein Element in eine doppelt verkettete Liste eingefügt wird. Sie kennen doppelt verkettete Listen aus MPGI2. Ist das richtig? Gut, ich habe nämlich gehört, dass in MPGI2 nicht alles gemacht wurde, was hätte gemacht werden sollen. Deswegen frage ich lieber nochmal nach. Ja, wenn wir jetzt so ein Element hier reinsetzen wollen, dann müssen wir ja die ganzen Zeiger umbiegen und in einem ersten Schritt würden wir jetzt beispielsweise den Nachfolgerzeiger von diesem neuen Element auf den Nachfolger setzen. Dann würden wir in diesem Schritt den Vorgängerzeiger hier umbiegen, sodass er auf das neue Element zeigt. Dann sind wir in diesem Zustand. Als dritten Schritt würden wir dann den Rückzeiger hier auf dieses Element setzen von unserem neuen und im letzten Schritt dann diesen Zeiger hier umbiegen, dass er auf dieses Element zeigt. Und im Zustand E haben wir dann dieses Element erfolgreich eingekettet. Frage, was passiert jetzt, wenn während das hier stattfindet, ein anderer Prozess gleichzeitig irgendwie diese Liste bearbeitet, um ein Element zu suchen oder ein Element rauszunehmen oder sonst was. Wenn ein Prozess so eine doppelt verkettete Liste durchläuft und da hin und her navigiert, weil er was sucht, dann geht er eigentlich immer davon aus, wenn ich einen Schritt nach rechts gehe und anschließend wieder einen Schritt nach links, dann bin ich wieder da, wo ich gerade war. Wenn wir aber hier so eine Situation haben, dann ist das nicht so. Dann geht er hier rüber und geht wieder eins zurück und denkt, er wäre hier, in Wirklichkeit ist er da. Das heißt, diese doppelt verkettete Liste hat, während wir etwas einfügen, einen in sich inkonsistenten Zustand, dass diese typischen Eigenschaften der verketteten, doppelt verketteten Liste eben hier nicht zutreffen. In D genauso. Das ist auch nicht das, was ein Prozess erwartet, wenn er hier die Liste durchläuft. Es gibt also offensichtlich ein Problem, wenn auf so eine verzeigerte Datenstruktur zwei Prozesse zugreifen und wenigstens einer davon fummelt an dieser Liste rum, an dieser verzeigerten Datenstruktur. Und das müssen wir, um zu verhindern, dass einer der Prozesse auf die Nase fällt, aufgrund von unzutreffenden Annahmen, das müssen wir verhindern. Und wir verhindern es dadurch, dass wir sagen, das hier ist eine kritische Operationsfolge, die zwischendrin irgendwelche inkonsistenten Zustände erzeugt, die kein anderer Prozess sehen darf. Und dann sagen wir, diese kritische Operationsfolge oder dieser kritische Abschnitt, der muss unter gegenseitigen Ausschluss gestellt werden. Das heißt, während der das hier tut, darf kein anderer Prozess auf diese Liste zugreifen. Das muss sichergestellt werden und dafür gibt es eben diese kritischen Abschnitte. Noch ein Beispiel, noch einfacher. Wir haben zwei Prozesse, P1 und P2, die sollen irgendwas zählen. Und die zählen auf derselben Variablen, also irgendeine Variable C wird inkrementiert, sowohl durch P1 als auch durch P2. Wenn wir jetzt P1 einmal ausführen und wenn wir P2 einmal ausführen, was erwarten wir dann von der Änderung an der Variable C? Angenommen, es war 3 und wir führen dann P1 und P2 aus. Was erwarten wir, was C dann ist? 5, weil P1 hat es um 1 erhöht und P2 hat es um 1 erhöht. Wenn wir das aber genauer uns angucken, dann müssen wir auf Assembler-Ebene gehen und uns überlegen, wie dieses C gleich C plus 1 vielleicht realisiert ist. Und das ist eben beispielsweise so realisiert. Wir laden also aus dem Speicher dieses C in Register R0, dann zählen wir 1 dazu und dann speichern wir das Ergebnis wieder in die Variable C ab. Wenn wir jetzt zwei Prozesse haben, die auf einem Prozessor oder auf mehreren Prozessoren, ist egal, mehr oder minder simultan, also nebenläufig ausgeführt werden, dann haben wir keine Kontrolle über die genaue Reihenfolge der einzelnen Anweisungen. Es kann also durchaus sein, dass P1 erst dieses Load hier durchführt, dann findet vielleicht ein Umschalten statt von einem Prozess auf den anderen oder das hier läuft auf einem zweiten Prozessor eben in dieser Verzahnung, dann macht der hier sein Load, Add und Store und dann erst macht P1 hier weiter mit Add und Store. Was passiert? Der hat sich dieses C mit dem alten Wert 0 in den Speicher in das Register geladen, dann kommt P2, lädt sich auch dieses 0 hier in das Register, zählt 1 dazu, speichert das Ergebnis zurück, im Speicher steht jetzt eine 1 und dann macht P1 weiter, zählt 1 dazu, hier auf sein Register R0, speichert das Ergebnis, was 1 ist, nach C zurück und überschreibt diese 1 mit dieser 1. Beide Programme wurden ausgeführt, aber offensichtlich ging uns ein Add verloren. Ja? Nee, wenn Sie eine Prozess, also die Frage war, das geht nur bei einem Mehrprozessorsystem, es geht auch bei einem Einprozessorsystem, weil wenn Sie hier eine Prozessumschaltung machen, was ja sein kann, kommt irgendein Interrupt rein vom Timer und sorgt für das Umschalten, dann werden ja auch die ganzen Registerinhalte gerettet. Der komplette Prozesskontext wird gerettet und genau dieser Zustand, wie er hier vorliegt, wird an der Stelle wieder restauriert. Also es geht auch schief in einem Einprozessorsystem. Das nennt man auch das Lost-Update-Problem. Ein Update dieser Variable C geht verloren, dadurch, dass diese beiden Folgen von Maschinenanweisungen so verschränkt, verzahnt ausgeführt wurden. Das Problem ist halt, dass wir hier von einer Situation ausgehen, die an der Stelle schon nicht mehr vorliegt. Okay, das waren zwei Beispiele für solche kritischen Abschnitte, die uns zeigen, dass nebenläufiger Zugriff von Prozessen auf gemeinsame Daten Probleme schaffen kann und dass man solche Bereiche identifizieren muss als Programmierer und sie zu einem kritischen Abschnitt, Englisch Critical Section, machen muss. Und Critical Section heißt, dass wir dafür sorgen müssen, dass das Betreten dieses kritischen Abschnitts immer nur von einem durchgeführt werden kann, dass sich also die Prozesse an diesem kritischen Abschnitt gegenseitig ausschließen. Englisch Mutual Exclusion. Für solche kritischen Abschnitte gibt es verschiedene Lösungen und wir haben ganz bestimmte Anforderungen an solche Lösungen. Natürlich als erste und wichtigste Anforderung, dass der gegenseitige Ausschluss realisiert wird, was bedeutet, in einem solchen kritischen Abschnitt darf sich zu jedem Zeitpunkt höchstens ein Prozess befinden. Wir haben ja immer von zwei Prozessen geredet, aber natürlich interessiert uns auch der allgemeinere Fall, wo es beliebig viele, also N-Prozesse sein können. Zweitens, die dürfen sich an der Stelle auch nicht verklemmen. Es nützt uns nichts, wenn wir zwar sicherstellen können, dass der gegenseitige Ausschluss funktioniert, wenn aber gleichzeitig alle Prozesse hängen bleiben. Also eine verklemmungsfreie Lösung suchen wir. Wenn also mehrere versuchen, den kritischen Abschnitt zu betreten, muss mindestens einer erfolgreich sein. Drittens, wenn wir N-Prozesse haben, die sich um einen solchen kritischen Abschnitt bewerben, dann darf es nicht sein, dass irgendeiner verhungert in dem Sinne, dass er ewig irgendwo in einer Warteposition bleibt und immer andere ihm zuvorkommen. Dann wären zwar die beiden oberen Bedingungen erfüllt, gegenseitiger Ausschluss klappt, Verklemmung ist auch nicht gegeben, aber einer kommt irgendwie nicht zum Zuge. Also das Verfahren muss in dem Sinne fair sein, dass jeder eine Chance hat, auch den kritischen Abschnitt zu betreten. Letzte Bedingung ist, dass wir, wenn der kritische Abschnitt frei ist, ist eher so eine Effizienzforderung, wenn der kritische Abschnitt frei ist, dann soll ein anfordernder oder ein ankommender Prozess nicht aufgehalten werden, also der soll er ihn sozusagen direkt betreten können. Zusätzlich nehmen wir an, dass, was ja auch eine sinnvolle Annahme ist, dass sich ein Prozess nur endliche Zeit in diesem kritischen Abschnitt aufhält, dass da keine Endlosschleife oder was in dem kritischen Abschnitt drin ist, dass unsere Lösung nur dann akzeptiert wird, wenn sie keine Annahmen über das relative Vorankommen der Prozesse trifft und auch keine Annahmen über irgendwelche Verzahnungen, dass es sozusagen für den allgemeinen Fall funktioniert, auch keine Annahmen über die Anzahl der beteiligten Prozesse. Es gibt einfache Lösungen für n gleich 2. Die müssen dann aber irgendwie verallgemeinert sein für allgemeines n. Und auch keine Annahmen über die Reihenfolge der Prozesse. Die sollen also zu beliebigen Zeitpunkt ankommen dürfen und trotzdem müssen diese vier Bedingungen erfüllt bleiben. Um das sicherzustellen, gehen wir jetzt von folgendem Modell aus. Wir haben also hier in der Mitte etwas rosa eingefärbt, unseren kritischen Abschnitt. Und den müssen wir jetzt sichern. Und wie wir den sichern, müssen wir uns noch überlegen, aber wir nennen das schon mal die Entry Section, also irgendwelche Operationen, die durchlaufen werden müssen, bevor man den kritischen Abschnitt betritt. Und dann wird man sicher auch etwas tun müssen, wenn man den kritischen Abschnitt wieder verlässt. Also der kritische Abschnitt wird geklammert durch eine Entry Section und eine Exit Section. Und dann kommt der Rest des Programms, also der nicht kritische Bereich dieses Prozesses. Eigentlich kann es ja nicht so schwer sein, wie wir das gerade bei Signal und Wait gesehen haben, zu erreichen, dass jetzt die Prozesse sich da geschickt synchronisieren, damit nur einer diesen Prozess, diesen kritischen Abschnitt betreten kann. Also fangen wir mal an mit einer einfachen Lösung. Funktioniert das? Ich warte, bevor ich komme, weil ja der andere im kritischen Abschnitt sein könnte. Aber wenn der andere den kritischen Abschnitt verlässt, dann schickt er mir ein Signal und dann kann ich weitermachen. Sieht doch eigentlich gut aus, oder? Bitte? Ja, ist es auch. Also ich habe hier hingeschrieben S gleich Z. Das heißt, der Erste, der ankommt, wird nicht aufgehalten. Bitte? Also wir gehen einfach davon aus, dass dieses S hier entsprechend initialisiert wird mit True, nicht so wie bei Wait und Signal mit False oder Set. Okay. Also es funktioniert. Sofern wir das hier entsprechend wirklich setzen. Das heißt, dass der Erste, der kommt, jetzt nicht aufgehalten wird. Wenn wir das mit False vorbelegen oder hier mit Reset, mit Null vorbelegen, dann haben wir natürlich einen Deadlock produziert. Aber ansonsten ist es schon mal eine erste Lösung, die allerdings, wie wir hier sehen, nur für zwei Prozesse funktioniert. Und das entspricht ja jetzt nicht unseren allgemeinen Anforderungen für eine generelle Lösung dieses Problems des gegenseitigen Ausschlusses. Okay? Der nächste Punkt sind Umbenennungen im Prinzip. Wir hatten hier das mit Wait und Signal benannt. Aber da wir dieses Wait und Signal dazu benutzen, um jetzt kritische Abschnitte zu sperren, sozusagen, wenn ich das Ding betrete, dann schließe ich die Tür hinter mir zu, dass kein anderer reinkommt, und wenn ich den kritischen Abschnitt verlasse, dann gehe ich raus und schließe die Tür wieder auf. Deswegen benennen wir das jetzt um und machen aus dem Wait ein Lock und aus dem Signal ein Unlock. Und das Ganze heißt dann auch Schlossvariable oder ein Spin-Lock. Wir haben also Sperroperationen, die diesen kritischen Abschnitt unter gegenseitigen Ausschluss stellen. Und das Lock sieht genauso aus wie das Wait. Wir prüfen also, ist die Sperre gesetzt? Wenn ja, dann muss ich hier warten und darf nicht eintreten. Wenn nein, dann kann ich eintreten, aber setze gleichzeitig die Sperre. Das heißt, schließe die Tür hinter mir ab. Und wenn ich den kritischen Abschnitt verlasse, dann rufe ich Unlock auf, was nichts anderes bedeutet als diese Sperre, oder was nur daraus besteht, diese Sperre wieder zurückzusetzen. Und ein anderer Prozess, der jetzt hier an dieser Stelle rotiert, in dieser Mini-Warteschleife, der wird dann hier endlich erlöst und kann dann seinerseits den kritischen Abschnitt betreten. Auch hier wiederum nur sinnvoll, wenn es sich um einen kurzen, also wenn die Belegungsdauer der Sperre kurz ist, das heißt, da werden nur irgendwie 20, 30 Operationen ausgeführt oder von mir aus auch 300 oder 3000, aber nicht mehr. Spinlock heißt das Ding, weil es ein Lock ist, also eine Sperre, in dem Sinne, dass immer nur einer da eintreten kann, und Spin, weil wir eben aktives Warten durchführen. Irgendwelche Fragen dazu? Okay. So, jetzt haben wir was Schönes gefunden. Jetzt wollen wir es trotzdem noch mal etwas problematisieren. Jetzt nehmen wir an, wir haben so einen kritischen Abschnitt und wir wollen den jetzt sichern durch solche Lock-Operationen. Also, bevor wir den kritischen Abschnitt betreten, rufen wir Lock auf. Das ist hier ausformuliert. Wir prüfen also, ob die Sperre gesetzt ist. Wenn ja, dann warten wir hier. Wenn nein, gehen wir weiter und betreten ihn. Und das Gleiche macht ein anderer Prozess auch, auf einem anderen Prozessor beispielsweise, mit einer gewissen zeitlichen Verzahnung. So, was kann jetzt passieren? Nehmen wir mal an, die zeitliche Verzahnung auf den beiden Prozessoren wäre so, dass zuerst der das Lock aufruft, dann der das Lock aufruft, dann, wenn er das betreten hat, macht er diese Prüfung, ist die Variable gesetzt. Wenn der kritische Abschnitt frei war, war sie nicht gesetzt, sodass er hier weitermacht. Parallel dazu prüft jetzt der nach, ist diese Variable gesetzt? Nein, sie ist nicht gesetzt. Also kann auch er weitermachen. Also beide haben hier jetzt ein No rausgekriegt. Beide laufen hier weiter, setzen die Variable S auf True und landen beide im kritischen Abschnitt. Mist, schiefgelaufen. Warum? Was ist da schiefgelaufen? Wir hatten doch gerade schön gesehen, dass dieses Lock eine wunderbare Lösung ist für unseren gegenseitigen Ausschluss. Ja? Also Ihr Kommilitone sagt, das Problem liegt darin, dass wir hier zwischen Abfragen einer Variable und Setzen einer Variable eine gewisse Zeitspanne haben, wo eben der andere Prozess genau dazwischen kommen kann. Und da hat er auch recht, genau das ist das Problem. In gewisser Weise können wir sagen, dieses Setzen einer Variable, dieses Abfragen einer Variable und das Setzen derselben Variable ist selber wiederum ein kritischer Abschnitt, den zu einem Zeitpunkt nur ein Prozess betreten darf. Wenn das so wäre, hätten wir eine Lösung. Aber jetzt beißt sich die Katze irgendwo in den Schwanz. Jetzt haben wir das kritische Abschnittproblem behandelt, haben eine Lösung gefunden, aber jetzt enthält diese Lösung wiederum einen kritischen Abschnitt. Und jetzt können wir dieselbe Lösung ja nicht wieder dafür anwenden. Das wäre ja irgendwie jetzt so eine unendliche Rekursion, in die wir da hineinlaufen. Also, wie kommen wir da wieder raus? Keine Ahnung, ne? Tja. Also nochmal, wie es dazu gekommen ist. Das Problem liegt darin, dass wir irgendwo in einem Prozess eine Bedingung abfragen und abhängig von dieser Bedingung irgendwie eine Aktion durchführen. In diesem Fall war es ganz einfach, die Variable abfragen und je nachdem, ob sie schon gesetzt ist oder nicht, sie setzen und dann anschließend auch betreten. Jetzt kann es bei Mehrprozessorsystemen eben sein, dass da was dazwischen gerät oder auch bei Einprozessorsystemen, wenn hier zwischendrin, und das kann man nicht ausschließen, obwohl das ein kleiner Zeitraum ist, ein Interrupt reinhaut und dann auf einen anderen Prozess verzweigt wird oder umgeschaltet wird, dann kann der dafür sorgen, dass das, was gerade hier noch Ja war, plötzlich zu No wird, sodass diese Aktion von falschen Voraussetzungen ausgeht. Die sollte nämlich nur gemacht werden, wenn hier die Condition sich als Yes evaluiert. Also die Forderung ist, wir brauchen eine Möglichkeit, wie wir so eine Bedingungsabfrage und die davon abhängige Aktion zu einer unteilbaren Operation oder Aktion machen können. Und zwar ohne jetzt diese Lösung zu benutzen, die ja selbst wiederum das Problem enthält. Wenn wir ein Einprozessorsystem haben, dann kann sowas ja nur passieren, so eine Unterbrechung hier zwischen zwei Maschinenbefehlen, die direkt hintereinander stehen, kann so eine Unterbrechung nur passieren, indem uns die Hardware, also irgendein externer Peripheriebaustein, da einen Interrupt reinhagelt, der letztlich zu einem Umschalten führt. Sodass wir, wenn wir nur einen Prozessor haben, dann sagen können, okay, wenn sowas auftritt, dann schalten wir einfach die Unterbrechungen ab. Und so einen Befehl gibt es bei den Prozessoren, der heißt Disable Interrupt. Muss man sich so vorstellen, dass eben da irgendwelche Signale kommen können von den diversen Bausteinen, die da dranhängen. Und die laufen alle hier unverknüpft oder verknüpft auf diese Unterbrechungssperre. Und wenn ich diese Unterbrechungssperre setze, dann geht der Interrupt hier nicht durch beim Prozessor. Und erst wenn ich die löse, dann werden die wieder wirksam. Also die Idee ist, diese Interrupts zu sperren, den kritischen Abschnitt zu betreten und anschließend die Interrupts wieder zu erlauben. Das ist eine zulässige, korrekte Lösung für ein Prozessorsystem. Wenn wir jetzt mehr Prozessorsysteme haben, dann nützt uns die Unterbrechungssperre nichts. Dann kann zwar auf dem einen Prozessor nichts schiefgehen, da kommt keine weitere Operationsfolge dazwischen, aber auf dem Prozessor nebendran, die ja beide auf den gleichen Speicher, also auf die gleiche Variable S zugreifen können, haben wir keine Kontrolle darüber. Also insofern müssen wir uns für Mehrprozessorsysteme etwas anderes ausfallen lassen. Da reicht dieses Interrupt-Disablen nicht aus. Okay, denken wir uns was Neues aus. Hier ist ein Vorschlag. Jeder Prozess, also erstmal machen Sie uns wieder einfach und suchen erstmal eine Lösung für zwei Prozesse und wenn die taugt, dann überlegen wir uns, ob wir die für Endprozesse auf Endprozesse verallgemeinern kann. Also der Prozess 1, wir haben hier diese Variable Favored Process, und Favored Process wird also beim Verlassen des kritischen Abschnitts auf 2 gesetzt, erlaubt dann also dem Prozess 2 den kritischen Abschnitt zu betreten, während der hier Favored Process auf 1 setzt und damit Prozess 1 erlaubt, das hier zu betreten. Ist das eine funktionierende Lösung? Sie sehen, hier wird nichts gesetzt hier, also hier wird nur abgefragt. Sie meinen, es funktioniert. Meint jemand, dass es nicht funktioniert? Okay, gehen wir mal davon aus, dass es funktioniert. Erfüllt es unsere Anforderungen an eine allgemeine Lösung für kritische Prozesse? Also zunächst mal nicht, weil es nur 2 Prozesse sind. Wir wollen ja eine Lösung für N-Prozesse. Aber davon abgesehen, treffen wir hier irgendwelche Annahmen oder klappt das nur in einer bestimmten Art und Weise? Also es klappt nur, Sie müssen sich jetzt vorstellen, dieses Betreten des kritischen Abschnitts ist in irgendwelche Schleifen eingebaut. Das heißt, sowohl Prozess 1 als auch Prozess 2 durchlaufen irgendwelche Schleifen und betreten diesen kritischen Abschnitt immer wieder. Und dann ist hier eben ganz klar rein programmiert, hart verdrahtet, dass wenn Prozess 1 den kritischen Abschnitt betreten hat, ist anschließend Prozess 2 dran. Und wenn Prozess 2 den kritischen Abschnitt verlässt, ist anschließend Prozess 1 dran. Ja? Also ich will nicht grundsätzlich behaupten, dass das nicht geht, aber es wäre vielleicht eine, weiß es nicht, müsste man ausformulieren. Also so einfach geht es jedenfalls nicht, aber es kann schon sein, dass wir irgendwie eine Lösung finden. Also was uns hier noch nicht gefällt, ist, dass es zwar funktioniert, aber dass es nur so funktioniert, dass diese Prozesse sich immer alternierend in diesen kritischen Abschnitt begeben dürfen. Es funktioniert nicht, dass beispielsweise Prozess 1 zweimal durchläuft und dann irgendwie Prozess 2 kommt. Das funktioniert nicht. Insofern sind wir mit dieser Lösung noch nicht zufrieden, weil wir hier Annahmen treffen über die Reihenfolge. Ja? Moment. Favored Process gleich 2. Wenn Favored Process gleich 2 ist, dann soll der hier in der Schleife hängen bleiben. Ja? Also jeder fragt sozusagen, ist der andere jetzt dran? Und wenn der andere dran ist, dann muss er sich selbst an der Stelle warten. Also gegenseitiger Ausschluss funktioniert, aber wir erzwingen eine alternierende Ausführung von P1 und P2. So, jetzt wollen wir mal das aufbohren und uns überlegen, dass wir erkennbar machen müssen, wenn ein Prozess den kritischen Abschnitt betreten will, dass das auch für den anderen Prozess ersichtlich ist, während hier eben einfach blind festgelegt wird, erst komme ich, dann kommst du, dann komme wieder ich und dann kommst du. Deswegen führen wir jetzt eine zweite Variable ein, die heißt interested. Und mit interested 1 gibt der Prozess an, dass er den kritischen Abschnitt betreten möchte. Und mit interested 2 macht Prozess 2 das Gleiche. Also, wenn der jetzt kommt, sagt er, ich will da rein, dann muss er aber prüfen, ob der zweite Prozess auch Interesse hat. Wenn ja, wird der hier blockiert. Ansonsten, wenn der interested 2 auf false gesetzt hat, kann er reinlaufen. Und anschließend interested 1 auf false setzen, um dann dem die Gelegenheit zu geben, hier reinzugehen. Also damit haben wir sichergestellt, dass wir nicht dieses Alternieren erzwingen, sondern dass jetzt auch ein Prozess 1 oder ein Prozess 2 mehrmals diesen kritischen Abschnitt durchlaufen können, hintereinander, direkt hintereinander. Ist das jetzt unsere endgültige Lösung für zwei Prozesse? Oder kann das noch schief gehen? Wer ist dafür, dass es die endgültige Lösung ist? Einer. Wer glaubt, dass das schief geht hier? Viele. Aber sie wissen nicht warum. Es ist nur so ein Gefühl, so ein Bauchgefühl. Oder weil sie glauben, wenn der schon so komisch fragt. Ja? Beide könnten true sein, wenn das sozusagen gleichzeitig ausgeführt wird. Und dann würden beide, ja, was würde dann passieren? Beide würden warten. Beide würden an dieser Stelle hängen bleiben, weil wir dürfen ja keine Annahmen treffen, dass das irgendwie hintereinander ausgeführt wird. Genau. Was passiert, wenn beide gleichzeitig die erste Anweisung interested 1, 2 gleich true ausführen, dann verklemmen sie sich. Okay, wissen wir also, warum das immer noch nicht die richtige Lösung ist. So, deswegen wollen wir das auch noch vermeiden und machen jetzt praktisch eine Kombination aus beiden vorangegangenen Lösungsversuchen. Der eine Lösungsversuch bestand darin, dass wir so eine Variable favored process haben. Und die andere Lösung, das hat aber nicht geklappt, weil das immer nur zum Alternieren führt. Und der zweite Lösungsversuch war ja, dass wir mit diesem interested anmelden, dass wir diesen kritischen Abschnitt betreten wollen, was auch für den anderen Prozess sichtbar ist, also abgefragt werden kann. So, was wir jetzt machen, ist eben, wir melden an, dass wir den kritischen Abschnitt betreten wollen, sagen dann aber gleichzeitig, der favorisierte Prozess soll der andere Prozess sein. Jetzt gehen wir hier rein und prüfen, ist der andere Prozess gerade favorisiert und ist er auch interessiert? Wenn ja, dann warte. Wenn er nicht interessiert ist, aber favorisiert, dann ist das false und ich kann den kritischen Abschnitt betreten. Also sobald der im kritischen Abschnitt drin ist beispielsweise, wäre interested 2 gleich true und favored process gleich 1, dann würde der an dieser Stelle scheitern und würde hier wirklich warten. Und wenn hier irgendeine verzahnte Reihenfolge dieser Operationen auftritt, probieren Sie das ruhig mal durch, dann würde es trotzdem funktionieren. Und wenn Sie eine Reihenfolge gefunden haben, wo es nicht funktioniert, dann kommen Sie zu mir, da reden wir das nächste Mal drüber. Also, das ist die korrekte Lösung und die ist auch als Petersons Lösung bekannt. Das ist jetzt hier der Spezialfall für 2, die kann aber auf n Prozesse verallgemeinert werden. Aber das wird ein bisschen unübersichtlich und für 2 Prozesse kriegt man es gerade noch so leicht übersichtlich dargestellt. Okay, ich glaube, wir lassen es mal dabei bewenden und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.